Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 12. März 2025. Wenn Sie heute Abend noch nichts vorhaben, steigen Sie in den Zug, nehmen Sie das Auto und fahren Sie ins wunderschöne Weinfelden im Kanton Thurgau. Dort halte ich einen Vortrag. Türöffnung 18 Uhr, Beginn 19 Uhr. Unsicheres Europa, sichere Schweiz. Aber wie sicher ist die Schweiz denn noch in diesem unsicheren Europa, in diesem politischen Hühnerhaufen? Man muss es leider so formulieren. Das ist zu fragen und das ist das Thema. Und wir haben auch die Gelegenheit, natürlich miteinander ins Gespräch zu kommen, in offener, familiärer Atmosphäre. Ich verspreche Ihnen Zuversicht, ich verspreche Ihnen Realismus und ich verspreche Ihnen Hochdeutsch. Sie müssen also keine Simultanübersetzung aus dem Schweizerdeutschen organisieren. Würde mich riesig freuen, helfen Sie uns auch diesen Saal bis auf den letzten Sessel zu füllen. Vor einer Woche in Zürich ist es gelungen. Viele Deutsche waren da, auch einige Österreicher, das würde mich freuen. Und wenn Sie es heute nicht schaffen, dann geht es weiter unter gleichem Titel, aber mit angepasstem Inhalt am 2. April in Hochdorf, weltwoche.ch/Hochdorf, weltwoche.ch/Hochdorf. Das ist wichtig, Gegensteuer geben zum allgemeinen Durcheinander der Politik und der medialen Missverständnisse. Das ist unser Auftrag. Wichtigste Nachricht des Tages: Triumph der Trumpschen Diplomatie in Saudi-Arabien. Wer hätte das gedacht? Ja, wir haben das gedacht, wir haben das schon lange gefordert und jetzt machen die Amerikaner das, was wir in der Weltwoche seit 3 Jahren schreiben. Sie haben eben mit gezielten Druckmaßnahmen die Ukraine an den Verhandlungstisch gebracht und es ist jetzt gelungen, sich auf einen 30-tägigen Waffenstillstand zu einigen. Im Gegenzug geben die Amerikaner der Ukraine wieder Waffen und Geheimdienstinformationen. Der Ball liegt jetzt bei Wladimir Putin und die Amerikaner machen ja auch Druck auf die Russen, was ihre Medien überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Sie kritisieren, sie beschuldigen Trump, er sei ein Höfling Putins, er hofiere da den Kreml-Chef, dummes Zeug, er sanktioniert die Russen, weil er sich für den Frieden einsetzt als diplomatischer Mittler. Und Trump glaubt, was er sagt und er macht, was er versprochen hat. Und offensichtlich hat man sich abgewöhnt, dass es solche Politiker geben kann. Nicht nur diese Anti-Trumps, wie den deutschen mutmaßlichen nächsten Kanzler Friedrich Merz, der ja atemberaubende Spitzkehren hinlegt. Weil der kommt sich ja komplett abhanden jetzt durch seine Wendungen. Weiß der eigentlich noch am Morgen, als was für ein Friedrich Merz er gestern ins Bett gegangen ist? Das wäre mal ein interessantes Gesprächsthema, meine Damen und Herren. Nein, Donald Trump ist das wandelnde Gegenteil. Vor allem ist Donald Trump aber auch ein wandelnder Molotow-Cocktail da in diese nervöse Orientierungslosigkeit der Europäischen Union. Ist ja wahnsinnig, was für eine Panik jetzt da ausbricht. Und das führt natürlich auch dazu, dass sich einmal mehr da alle aufs Fürchterlichste verrennen. Nein, großartig, Trump, der Friedenspräsident. Ich hoffe, dass es ihm gelingt. Ich drücke ihm beide Daumen. Trump, der Friedenspräsident, er macht, was er angekündigt hat. Und er hat es eben auch geschafft, diese Entgleisung in Washington wieder einzurenken. Wie ich es Ihnen hier gesagt habe, was hat man da für ein Theater gemacht in den deutschen Medien? Ja, jetzt der endgültige Bruch nach dieser Meinungsverschiedenheit zwischen Trump und Zelensky im Weißen Haus. Das sei der Bruch zwischen Amerika und der Ukraine. Das sei der endgültige Bruch zwischen Amerika und dem Westen. Jetzt hätte man den Beweis, die Fratze ist sichtbar, die Maske sei gefallen. Trump, das ist der Geheimagent Putin im Weißen Haus. So ein hirnverbrannter Unsinn, meine Damen und Herren. Nein, Trump ist ein Pragmatiker. Er hat dem ukrainischen Präsidenten die Grenzen aufgezeigt, hat gesagt, du bist ein undankbarer Schuldner, das kennen wir ja, einem, dem sie Geld gegeben haben, der ist ja meistens undankbar, wenn sie ihm dann kein Geld mehr geben, dann klagt er sie an, dann beschuldigt, dann beschimpft er sie. Genauso hat man es mit der Ukraine jetzt erlebt und da haben ihm die Amerikaner gesagt, dem Zelensky, nein, so geht's nicht, komm zurück, wenn du dich wieder beruhigt hast. Nach wenigen Tagen hat er sich beruhigt, was für eine Peinlichkeit für die Europäische Union, die haben sich ja da mächtig aufgedröhnt in London, auch mit der NATO, wollten sich da wie ein Schutzwall, wie ein menschlich-politischer Schutzwall vor den ukrainischen Präsidenten stellen durch Zelensky. Der wollte diese Offerte gar nicht. Der wollte gar nicht, dass die EU-NATO sich vor ihn hinstellt, hat sich dann mit Trump wieder verständigt. Und Trump, eben ein Pragmatiker, kein sturer Ideologe, der hat dann gesagt, gut, und jetzt verhandeln wir. Und das, was in Saudi-Arabien passiert ist, ich bedauere natürlich, dass das nicht in der Schweiz stattgefunden hat, weil die Schweiz ihre Neutralität angesteckt von Deutschland, angesteckt von der Europäischen Union teilweise preisgegeben hat. Ja, jetzt hat man in Saudi-Arabien verhandelt und es ist gelungen, das zu erreichen, was Zelensky im Weißen Haus noch ausgeschlossen hat. Der hat ja gesagt damals, nein, nein, eine Waffenruhe, das reicht überhaupt nicht. Wir brauchen weitergehende Zusicherungen. Und Trump hat gesagt, nein, wir brauchen eine Waffenruhe, dass nachher die Sicherheitsgarantien, die kommen dann automatisch. Warum hat er das gesagt? Weil Trump eben eine ganz andere Interpretation des Ukraine-Kriegs hat. Ihnen wird eingeredet, eingehämmert, seit drei Jahren Widerspruch verboten. Die Ursache des Ukraine-Kriegs ist der krankhafte hitleristische Eroberungswillen dieses verrückten Imperialisten im Kreml, Wladimir Putin. Heute greift er die Ukraine an, morgen das Baltikum und irgendwann steht er dann am Brandenburger Tor. Das ist die Erklärung Putin, Putin, Putin. Trump hat eine andere Interpretation. Er sagt, nein, die Ukraine ist nicht das Opfer eines imperialistischen russischen Eroberungskriegs, sondern die Ukraine wird verheizt im Zuge eines imperialistischen Ausdehnungs- und NATO-Erweiterungskriegs durch die Vereinigten Staaten von Amerika. In Trumps Diplomatie steckt sehr viel Selbstkritik an der amerikanischen Politik. Das finde ich bemerkenswert. Ich meine, das ist eine Sensation, meine Damen und Herren, wenn man das einmal ernsthaft auseinanderbeineln würde hier, wenn man sich einmal die Mühe machte, das wirklich zu analysieren. Aber das machen ja diese frenetischen Moralisten nicht. Und wissen Sie, warum die deutschen Medien Trump so hassen? Weil er das Gegenteil ist, weil er eben kein Moralist ist. Darum hassen ihn die Moralisten, meine Damen und Herren. So einfach ist das. Sie fühlen sich durch ihn ertappt, durchschaut und entlarvt. Und jetzt toben sie, jetzt täubeln sie, wie wir in der Schweiz sagen. Und sie schießen noch mehr von ihrem Moralismusgift auf diesen amerikanischen Präsidenten. Aber Achtung, Moralismus ist nicht Moral. Ein Moralist ist kein guter Mensch. Ein Moralist ist ein Gutmensch. Und ein Gutmensch ist einer, der vom Guten redet, aber nur sich selber meint. Der will gar nichts Gutes bewirken. Der will nur gut scheinen, sich selber wichtig machen und manipulieren, herrschen, Macht ausüben. Da steckt nichts dahinter. Das ist eine hohle Pose. Und Trump lässt sich da nichts bieten. Wo man ihn auch unterschätzt, das kriegen die Medien nicht mit. Sie sagen, sie erzählen ihnen, ja, das ist ein Angeber, das typische Produkt da dieser seichten TV-Unterhaltung in Amerika. Ist doch dummes Zeug. Ein Egozentriker, ein krankhafter Narzisst, sie haben ja jetzt viele diese Ferndiagnosen, ein Egomane hat nur eine Antriebsfeder, das ist sein Ego. Und das ist eine schwache Antriebsfeder. Wenn Sie ein Egomane sind, dann sind Sie gar nicht in der Lage, im Gegenwind stehen zu bleiben. Wenn Sie das aushalten, was Donald Trump aushalten musste in seiner ersten Präsidentschaft, diese Hexenjagd, und dann nach seiner Abwahl ging es ja weiter, dann lag er am Boden, dann hat er die ganze Welt auf ihn eingehämmert. Man hat ihn abgeschrieben, man hat ihn gerichtlich verfolgt, man hat ihn zu unglaublichen Bußen verknurrt, man hat ihn verteufelt und angefeindet, sodass sich am Schluss dann auch zwei Verrückte gefunden haben, die ein Attentat auf ihn verübt haben. Auch das hat er überlebt. Er hat also Angriffe auf sein Leben in Kauf genommen. Und das machst du nur, wenn du auf dem Boden, auf dem erdbebensicheren Fundament von Überzeugungen und von Grundsätzen stehst, nur dann bist du stark genug, dass sich nicht der leichte Wind umhaut, dann kannst du in diesem Shitstorm, in diesem Gegenwind, was heißt da Gegenwind, in diesem Sturm, in diesem Orkan der Anfeindungen stehen bleiben. Das hat Donald Trump bewiesen und die amerikanischen Wähler haben das erkannt. Wenn es dem nur um sich selber ginge, dann wäre er nie gewählt worden. Ich meine, in diesen Diagnosen, die Sie da lesen in Ihren Zeitungen, steckt unendlich viel Verachtung gegenüber dem Wähler. Aber das kann Sie ja nicht überraschen in Deutschland, denn dort ist ja die Wählerverachtung institutionalisiert auf oberster Regierungsstufe. Die Bundesrepublik Deutschland ist im Grunde auf dem Misstrauen des Staates gegenüber dem Wähler aufgebaut. Dabei müsste es in einer Demokratie genau umgekehrt sein. Die Demokratie ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegen den Staat. Aber eben in der Bundesrepublik ist es genau umgekehrt. Das haben aber die Ostdeutschen gemerkt. Das sind die Freiheitssensoren, das sind die Freiheitskämpfer in Deutschland meines Erachtens. Die bringen jetzt dieses Bewusstsein hinein, aber im wohlstandssaturierten, natürlich EU-eingebetteten Westdeutschland will man das nicht hören, beziehungsweise immer mehr wollen es hören. Das sehen Sie auch an den Wahlentwicklungen. Also, wir haben gute Nachrichten heute. Lassen Sie sich nicht herunterziehen von den trübseligen, vor allem Wirtschaftsnachrichten in der Bundesrepublik oder in Österreich. Da ist ja die Wirtschaft auch in einem sehr beklagenswerten Zustand. Auch die allgemeine Panik, die Orientierungslosigkeit in der Europäischen Union, das ist eine kleine Welt. Und da draußen geht die Sonne jetzt wieder auf, das sehen wir in der Ukraine. Heißt das, dass Donald Trump jetzt schon der strahlende Erfolgs- und Friedenspräsident ist? Natürlich nicht. Er hat es noch nicht ganz geschafft. Aber das ist ein wichtiger, das ist ein Durchbruch. Und wenn den Medien der Ukraine-Krieg so ernst wäre, wie sie das versucht haben, den Eindruck zu erwecken in den letzten Jahren, dann würden sie diese Nachricht viel prominenter behandeln. Aber man merkt geradezu, dass es ihnen unangenehm ist, dass Trump eben etwas gelingt und dass sie sich da geirrt haben. Ja, die Europäische Union hat sich komplett geirrt. Sie ist gescheitert mit ihrer Strategie. Sie hat weder die Russen wirtschaftlich in die Knie gezwungen mit den Sanktionen, sie hat den Russen militärisch nicht stoppen und nicht besiegen können. Man hat sich diesen Fantasien, diesen Fieberschüben, diesen Fieberträumen hingegeben. Man hat komplett versagt und die hätten jetzt einfach jahrelang das Gleiche weitergemacht in der Hoffnung, dass es andere Resultate gäbe. Ich meine, das ist doch komplett verrückt, so eine Politik zu betreiben. Und jetzt kommt ein Amerikaner, der macht, was er sagt und jetzt flippen alle aus. Nein, es ist unglaublich, meine Damen und Herren. Allerdings, im allgemeinen Getöse gibt es dann auch immer wieder Lichtblicke von Einsicht und Erkenntnis. Ich lese heute Morgen auch die Schlagzeile, noch bleibt Europa von US-Waffensystemen abhängig. Ja, Sie haben es noch rechtzeitig gemerkt, da haben sich ja einige in ihrer Besoffenheit, in ihrer Moralbetrunkenheit eingebildet, man könne sich jetzt gewissermaßen abschotten im Zweifrontenkonflikt gegen Moskau und gegen Amerika, haben gar nicht realisiert, dass ohne amerikanische Waffen überhaupt nichts hier läuft. Und Trump hat doch völlig recht, wenn er sagt, die Europäische Union hat die Vereinigten Staaten von Amerika abgezockt. Natürlich haben die Europäer die Amerikaner abgezockt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man einfach die Verteidigungsausgaben an die USA delegiert und hat hier den Sozialstaat ausgebaut. Die Wirtschaft natürlich auch entsprechend gefördert, die Infrastrukturen erneuert und so weiter mit einem gewaltigen Wirtschaftswunder. Das ist ja auch fantastisch. Aber die Amerikaner haben recht, wenn sie sagen, jetzt reicht's. Wir sind nicht mehr bereit, euch da die Lasten zu tragen. Ihr könnt jetzt selber Lasten tragen. Das ist kein Bruch mit dem Westen. Da liegen die Medien schon wieder falsch. Ist doch überhaupt kein Bruch mit dem Westen. Das ist der vernünftige Umgang zwischen Erwachsenen. Das ist der Appell an die Eigenverantwortung, wenn Trump sagt, ihr müsst jetzt selber auch mithelfen. Wir können das für euch nicht mehr länger tun, vor allem wollen wir es nicht mehr länger tun. Aber wie kleine Zelenskis toben jetzt auch die Europäer. Jetzt sind sie jahrelang verteidigungspolitisch durchgefüttert worden, werden sie nicht mehr und jetzt beschuldigen sie den, der sie jahrelang durchgefüttert hat. Das ist eben diese ungute, das ist diese unheilvolle Eintrübung von Beziehungen, wenn der eine eben bekommt und der andere gibt, Der, der bekommt, ist dann eben meistens der Undankbare. Das merken Sie, habe ich vorher bei Zelensky schon gesagt, das merken Sie, wenn Sie jemandem Geld ausleihen und dann plötzlich nicht mehr Geld ausleihen. Dann müsste er Ihnen eigentlich einen Blumenstrauß geben für die früheren Geldausleihungen, aber er macht dann meistens das Gegenteil, meine Damen und Herren. Die Nachricht, die interessanterweise die FAZ an die Spitze heute Morgen gestellt hat, eben um diesen diplomatischen Triumph etwas in den Hintergrund zu drücken, ist natürlich auch wichtig, aber ich finde Saudi-Arabien, ich finde Jeddah, ich finde diese Waffenruhe wichtiger. Übrigens beweist ja auch die Waffenruhe, dass Trump jetzt nach wie vor Druck auf Putin macht. Er hat nämlich die Waffenlieferungen an die Ukraine und auch die Geheimdienstinformationen wieder erneuert. Also auch hier die Medien ihre Politik einmal mehr widerlegt. Aber eben jetzt, worauf Volkswagen jetzt hofft, Deutschlands größter Autokonzern meldet einen Gewinneinbruch. Was bedeutet das für das Sparprogramm und wie geht es nun weiter in Wolfsburg? Die wichtigste Wirkung dieses Niedergangs von Volkswagen ist hoffentlich ein Realitätsschock. Deutschland erlebt jetzt einen Realitätsschock, dass man eben eine falsche Politik gemacht hat. Nicht erst seit der Ampel, schon vorher viel zu viel Staat in den Konzernen. Also ein umfassender Realitätsschock, eine Eiskübeldusche durch die Wirklichkeit, einerseits durch den Kreml. Kann ich den Bogen gleich noch einmal aufspannen, durch den Kreml, der gezeigt hat, Entschuldigung, es kann Kriege geben, man braucht starke Armeen, selbstverständlich, aber eben nicht unter Aushebelung der Schuldenbremse, nicht mit Geld, das man nicht hat. Und auch Trump ist eine Eiskübeldusche, ist ein Realitätselektroschock aus Übersee, weil er den Amerikanern, weil er die Amerikaner in eine Position bringt, dass sie den Europäern zeigen, Freunde, müssen wir euch eigentlich erneut zum Frieden zwingen. Das ist also auch eine Behelligung durch die Wirklichkeit und jetzt auch im Innern durch die Wirtschaft. Und ich kann nur hoffen, dass das eben jene Veränderungsprozesse auslöst, dass man hier zurückkommt zu einer klareren marktwirtschaftlichen Orientierung. Dafür steht ja das Beispiel VW, da hat der Staat ganz massiv hineingewirkt. Jens Spahn im Interview, der prominente CDU-Politiker, was nützt die Schuldenbremse, wenn der Russe vor der Tür steht? Da sehen Sie jetzt verkörpert, eingekapselt, eingedampft auf einen Titel, auf ein Zitat, den ganzen Irrtum der deutschen Politik. Was nützt die Schuldenbremse, wenn der Russe vor der Tür steht? Ich meine, das sind doch Politiker ohne Impulskontrolle. Die haben schwache Nerven. Ich meine, der Russe steht doch nicht vor dem Brandenburger Tor, vor der Tür. Es ist unrealistisch. Und das beruht eben auf einer komplett falschen Lesart des Ukraine-Kriegs. Der Ukraine-Krieg ist eben nicht verursacht, oder die Ukraine ist nicht das Opfer einer imperialistischen Eroberungsoffensive, Landeroberungsoffensive durch die Russen, sondern die Ukraine wird verheizt aufgrund dieser von den Amerikanern betriebenen NATO-Osterweiterung. Und wenn man da aufhört, wenn man die russischen Sicherheitsinteressen akzeptiert, natürlich auf der Grundlage der eigenen Verteidigungsfähigkeit, ich würde einem Putin auch nie trauen, ich traue aber auch einer von der Leyen nicht und leider sehe ich mich auch gezwungen, überhaupt nicht einem Friedrich Merz zu vertrauen. Das Gegenteil, das sind ja komplett vertrauensunwürdige Leute, die sich aber immer wieder inszenieren, als seien sie da die Verkörperung von Vertrauenswürdigkeit und Vertragstreue. Also hier hat Jens Spahn, oder sagen wir es mal so, sagen wir es wohlwollend, hier ist Jens Spahn das Opfer einer Desinformation, an die er selber glaubt. Ist er das Opfer einer gewollten Einseitigkeit der deutschen Öffentlichkeit, in der die Medien versagt haben, weil sie eben nicht die andere Sicht, diese offizielle Sicht hinterfragt haben, weil sie nicht die andere Sicht offeriert haben. Das ist hier der entscheidende Punkt. Und die Politiker haben sich jetzt in einer Blase verrannt und sie sind nicht bereit, darüber hinaus zu blicken. BSW zieht vor das Bundesverfassungsgericht. Ja, das Bündnis Sarah Wagenknecht versucht nun doch noch in den Bundestag einzuziehen. Es fehlen ja etwa 13.000 Stimmen. Man hofft, man klammert sich an den Grashalm, es sei da irgendwie falsch ausgezählt worden. Mag sein, dass das dann noch herauskommen könnte, dass das eine Wirkung ist, aber ich glaube, die Niederlage, und am Schluss war es eben eine Niederlage des BSW, die beruht, besteht darin, dass man sich zu schnell hat hineinziehen lassen ins Machtkartell nach den Anfangserfolgen in Ostdeutschland. Das war der Kapitalfehler und da hat das Bündnis Sahra Wagenknecht vielleicht auch eine unsorgfältige Personalpolitik betrieben. Ich glaube, die Thüringer Landeschefin ist auch auf Konfrontationskurs zu Sahra Wagenknecht gegangen, die sich dann auch, wie es heißt, zurückgenommen hat, die eben nicht die One-Woman-Show durchziehen wollte, aber sie ist halt die Protagonistin dieser Partei. Und sie hätte damals ganz klar sagen müssen, nein, wir lassen uns da nicht in die Regierung hineinziehen. Und da hat sie sich eben verspekuliert. Ich glaube, man hat gedacht, dass man durch diese Regierungsbeteiligung an Respektabilität gewinnt. Man hat also sozusagen die innere Brandmauer gegen die AfD auch irgendwo mit berücksichtigt, in der Hoffnung, ja, wenn wir dabei sind, haben wir einen strategischen Vorteil gegenüber dieser ausgegrenzten AfD. Sahra Wagenknecht hat ja auch bei dieser Anti-Höcke-Rhetorik mitgemacht. Das kann man alles tun, aber das hat natürlich die Leute enttäuscht, die von diesem Bündnis Sahra Wagenknecht wirklich auch eine Alternative, eine andere Politik erwartet haben. Also hier sind eher eigene strategische Fehler kritisch in den Blick zu nehmen, als möglicherweise Fehler beim Auszählen der Stimmen. Elon Musk ist überfordert, er schadet Tesla. Ja, die deutschen Medien überbieten sich in Anti-Musk Publizistik, in Anti-Musk-Propaganda, hätte ich fast gesagt. Ich finde das gut, dass ein Unternehmer wie Elon Musk in die Politik genommen wird von Trump. Nicht als Minister, sondern als Berater. Er hat dem Elon Musk auch jetzt die Grenzen aufgezeigt. In der Financial Times machen sie sich bereits Gedanken darüber, ob sich Elon Musk allenfalls selber zerstöre. Ja, ein Unternehmer, der in die Politik geht, nimmt gewaltige Nachteile in Kauf. Und das sehen Sie jetzt auch bei der Kursentwicklung seines Unternehmens Tesla. Wenn du eben einsteigst in den Ring, wenn du dich aufopferst für dein Land, in dem du lebst, wo du zwar nicht geboren bist, aber in dem du lebst, und ich glaube, ich weiß nicht, ob er immer noch Südafrikaner ist oder Amerikaner, der Elon Musk, aber der geht doch hier aus einem patriotischen Bewusstsein in die Politik und er hat eben materielle Nachteile. Und das zeigt Ihnen, dass auch er eine Persönlichkeit ist, die im Gegenwind stehen bleiben kann. Eine Persönlichkeit, der es hier offensichtlich um die Sache geht, denn er hätte das ja gar nicht nötig. Und dass man darauf so allergisch, so abwehrend reagiert, das ist ein schlechtes Zeichen. Das deutet eben darauf hin, dass man auch in den deutschen Medien nicht bereit ist, unkonventionell zu denken und hier eben auch das Positive zu sehen. Er passt einem einfach nicht politisch, also wird er weggesäbelt. Ein eigentlicher, ein hausgemachter Skandal. Und das ist ein Thema, wenn wir jetzt den Durchbruch in Jeddah in Saudi-Arabien nicht gehabt hätten, hätte ich das an die Spitze dieser Sendung stellen müssen. Das ist wirklich ein ganz großer Skandal, was jetzt in Rumänien passiert. Dieses Verfassungsgericht etabliert ohne Widerspruch aus Brüssel den Richterstaat. Jetzt haben sie den Wahlsieger des ersten Durchgangs, Ceausescu, den angeblichen Rechtsextremisten, aber ich habe Ihnen ja meine Definition des Rechtsextremismus im deutschen Medienmainstream gegeben. Rechtsextrem ist alles, was nicht links ist, in der Lesart der Medien. Das ist natürlich kompletter Unsinn, aber das ist die Art und Weise des Wortgebrauchs. Also der Wahlgewinner Ceausescu darf nicht als Staatspräsident kandidieren. Er wird da ausgeschlossen mit Hanebüchenen mit skandalösen Begründungen. In den deutschen Medien lesen Sie, ja, es sei da nicht gelungen, wirklich wasserdicht zu beweisen, dass er da von Russen ferngesteuert wurde, dass es da Einflussversuche gab. Meine Damen und Herren, Entschuldigung, selbst wenn es Einflussversuche gegeben hätte und man die nachweisen könnte, das reicht doch nicht, um eine Demokratie abzusagen, einen Wahlentscheid. Das ist eine Entmündung. Das ist eine Verachtung des rumänischen Wählers, der ja diesen Kandidaten gewogen und geprüft hat und zum Schluss kam, dass er besser ist als die anderen. Und die Wähler sind nicht dumm. Und wenn die Wähler das Gefühl gehabt hätten, da steht ein Putin-Roboter vor ihnen, dann hätten sie ihn nicht gewählt. Das ist erschreckend. Es ist erschreckend, was in Rumänien passiert. Es ist erschreckend, was in der Europäischen Union nicht passiert. Und es ist noch erschreckender, dass die deutschen Medien hier nicht auf die Barrikaden steigen. Und das lässt einfach nur, Entschuldigung, das Schlimmste befürchten, dass eben das Demokratiebewusstsein, man redet ja oft von Demokratie, scheint aber keine Ahnung zu haben, was es heißt. Das Demokratiebewusstsein ist hier also nicht sehr weit vorgedrungen ins Kollektivbewusstsein der Journalisten. Nein, so geht's einfach nicht. Wir wollen keinen Richterstaat. Die Richter stehen nicht über der Verfassung und über der Demokratie. Die Richter haben in einem Rechtsstaat das Recht auszulegen und anzuwenden. Und was Recht ist, das bestimmt das Volk oder das bestimmen die vom Volk gewählten Vertreter. Das ist ein Staatsstreich, was Sie da sehen in Rumänien. Und zwar ist das ein juristischer Staatsstreich. Das ist eine heimliche Machtergreifung durch die Richter. Und das müsste aufs Schärfste verurteilt werden von der Europäischen Union. Es wird überhaupt nicht verurteilt. Das ist ein veritabler Skandal. Die Welt, jetzt ist es Putin, der mit dem Rücken zur Wand steht. Vielleicht merken es die Kollegen ja auch noch von der Welt. Und vielleicht merkt es irgendwann auch noch der Paul Ronsheimer, der Kollege, den ich ja eigentlich sehr schätze, ein hochengagierter Journalist, aber eben leider auch diesem fürchterlichen Moralismus verfallen, diesem Gutmenschentum. Und das hindert ihn daran, eigentlich seine großartigen journalistischen Begabungen auszuspielen. Er ist ja regelrecht der schreibende Arm von Zelensky geworden, hat sich da auch eingeschossen auf Trump, hat Trump als Verräter am Westen bezeichnet. Dummes Zeug und schade für diese journalistischen Talente, die sich in diesen ideologischen Verblendungen vergeuden. Aber das sind ja noch junge Leute, die können alle dazulernen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Deutschland und international für heute. Wir melden uns zurück und eben würde mich freuen, wenn ich Sie heute Abend in Weinfelden im Kongresszentrum Thurgauerhof ab 18 Uhr, dann Referatsbeginn 19 Uhr, begrüßen dürfte mit ausgiebiger Fragestunde. Bis dann.